später mal möchte ich natürlich vielen, die das erste Mal zu unserem Sonntagsfest gekommen sind, nochmals das Herz bekommen heißen, weil eben auch welche mit Nacht gekommen sind. Und mir ist immer klar, dass so ein Tempelbesuch das erste Mal, ja, in gewissermaßen eine kleine Art von Kulturschock mit sich bringt. Wie Sie und ihr sehen könnt, sind wir Mönche, die in einer alten Tradition oder alten spirituellen Kultur leben und all die Werte dieser Kultur angenommen haben. Nicht nur, dass wir uns äußerlich so kurze Haare haben und vielleicht ein Gewand anhaben. Nein, in so einem Tempel ist eine ganz andere Atmosphäre, als man sie in der Stadt Zürich finden kann oder in Hamburg oder irgendwo sonst. Denn hier wird sehr viel meditiert, wird viel gesungen. Allein das Essen, was wir hier essen, ist gar nicht normales Essen, wenn man so will. Die Speisen, die wir zu uns nehmen, haben wir alle vorher auf dem Altar bei Krishna geweiht. Und natürlich macht all das zusammen, also das Äußere, die Philosophie und vor allen Dingen die vielen spirituellen Tätigkeiten, die hier stattfinden, eine ganz eigene Atmosphäre. Eine Atmosphäre, wie man sie also, wie sie eben, ja, gewissermaßen doch eine ganz eigene Prägung hat, so kann man sagen. Ich selber gebe sehr viele Vorträge in ganz Europa und merke jedes Mal, wenn ich in den Tempel komme, dass hier sozusagen eine kleine Art, ja, eine, fast ein anderes Gravitationsfeld ist. Also von der Atmosphäre ein deutlicher Unterschied zur materiellen Atmosphäre. Das ist natürlich, wenn man als erstes mal in den Tempel hineinkommt, fällt einem das auf und man fühlt sich ganz anders und so weiter. Doch ich möchte Sie und euch alle, sagen wir mal, ermutigen, immer wieder zu kommen. Und es ist genau diese spirituelle Atmosphäre, die einem doch so abgeht in der materiellen Welt. Diese Atmosphäre, die etwas mit der Seele zu tun hat, die mit den letztendlichen Fragen, die Selbstverwirklichung und Gottesverwirklichung zu tun hat. Solche einmalige Atmosphäre findet man halt eben nur im Tempel. Auch wenn es am Anfang ein bisschen schwierig ist, weil es eben so anders ist und so fremd, es ist doch gut, einfach mal diesen Schritt zu wagen und einfach mal aufzunehmen, was an atmosphärischen Einflüssen und Neuerungen da auf einen zukommt. Gut, das wollte ich nur sagen, weil ich gerne zum Ausdruck geben möchte, dass ich verstehe, wie ein Erstbesucher im Tempel sich fühlen muss, einfach wie in einem anderen Gravitationsfeld sozusagen. Ich möchte heute ein bisschen über Zeit sprechen, aus einer spirituellen Perspektive heraus. Und vielleicht sagen, wie wir dazu kommen können, die Zeit, die uns gegeben ist, auf wirklich spirituelle Art und Weise zu nutzen. In der Bhagavad Gita, das ist praktisch sozusagen, ja, das spirituelle Buch des Krishna-Bewusstseins, finden wir eine ganz wichtige Szene. Arjuna tritt vor Krishna und stellt Krishna die Frage, wer bist du? Wir wissen alle, dass Krishna ein Name, eines der vielen Namen Gottes ist. Und können uns das mal vorstellen. Hier tritt ein Mensch vor Gott und stellt ihm die Frage, wer bist du? Was meint ihr wohl, was darauf ist, was die Antwort darauf ist? Ich glaube, man kann sich diese Situation schwer vorstellen. Wir stehen vor Gott und fragen ihn, wer bist du? Ja, das wird man sagen, in dieser Situation. Krishna antwortet diese Frage sehr eindrücklich und sehr interessant. Er sagt, ich bin die Zeit, der große Vernichter in dieser Welt. Und ich bin gekommen als Zeit, um alle Menschen in dieser Welt zu beschäftigen. Zeit ist eine ganz wichtige Kraft in dieser Welt. Ständig bewegt sich die Zeit voran. Innerhalb der Zeit werden Königreiche geschaffen und auch wieder vernichtet. Innerhalb der Zeit werden gewaltige Planetensysteme erschaffen und nachdem eine gewisse Zeitspanne abgelaufen ist, verwandeln sie sich in Staub. Zeit ist das, was jedem vorantreibt, treibt den Bettler auf der Straße und den Premierminister im Kabinett. Zeit ist das, was die Uhren messen können. Und Zeit ist, sagen wir mal, wohl der mächtigste Faktor in dieser Welt, weil ihn keiner entrinnen kann und nichts entrinnen kann. Selbst ein Diamant wird im Laufe der Zeit irgendwann einmal vergehen. Durch diesen Zeitfaktor oder durch diese Kraft, diese Zeitkraft oder Zeitenergie, manifestiert sich Gott in dieser Welt. Das ist eines der göttlichen Energien oder der göttlichen Manifestation in dieser Welt. Die Zeit ist auch sehr wichtig für uns, weil unsere Lebensspanne sich aus Zeit zusammensetzt. Wenn unsere Zeit abgelaufen ist, dann werden wir nicht in der Lage sein, unsere Zeitspanne zu verlängern. Nicht einmal mit der kompliziertesten Technologie oder auch nicht mit viel Geld, wir vielleicht haben. Auch nicht mit viel Bitten. Die Zeit ist sehr ehern oder eisern und sehr wichtig für unser Leben, weil unser Leben aus Zeit zusammengesetzt ist, die wir in Minuten, in Stunden, in Jahren und so weiter messen. Zur Zeit des Todes, wie gesagt, können wir nicht eine Minute oder nicht einmal eine einzige Sekunde, das ist ja sehr wenig an Zeit, zurückkaufen. Im Buch unseres Lebens wird die Zeit, wie wir die Zeit verbracht haben, gemessen werden und wird entscheiden, wohin wir als nächstes, wenn wir aus diesem Leben heraustreten, gehen. Zeit ist so wichtig. So bedeutend. Nun, in den Heiligen Schriften Indiens heißt es, dass eine Zeit, die mit spirituellen Tätigkeiten zugebracht wird, also mit der Meditation über Krishna, mit der Verherrlichung über Krishna, niemals umsonst ist und auch zur Zeit des Todes nicht vergeht. Was immer wir, um es anders auszudrücken, was immer wir an spirituellen Tätigkeiten ausgeübt haben während dieses einen Lebens, wird uns begleiten und uns qualifizieren, letztendlich wieder in die spirituelle Welt zurückzukehren. Ich möchte das gerne ein bisschen einfacher ausdrücken. Die abendländische Philosophie ist dazu gekommen zu sagen, wir sind Menschen und haben eine Seele. Aber aus der spirituellen Philosophie ist dieser Satz verkehrt. Da ist es mehr so, dass wir Seelen sind, die einen Menschen haben. Also nicht nur Menschen, die eine Seele haben, sondern wir sind Seelen, die einen Mensch haben. Wir würden sagen, das ist eine Haarspalterei. Was will man mit diesem zweideutigen Satz eigentlich ausdrücken? Was dadurch gesagt wird, ist, dass wir alle eigentlich spirituelle Seelen sind, Teile Gottes, die im Augenblick so ein menschliches Kostüm tragen, ein Vehikel haben, ein Menschenfahrzeug sozusagen, mit dem wir uns durch die Welt hindurchbringen. Aber eigentlich sind wir Seelen, und wenn dieses Kostüm alt und unbrauchbar geworden ist, wenn wir zur Zeit des Todes abstreifen, dann geht die ewige spirituelle Seele, in denen wir weiter in eine nächste Lebensform sind, also ewig und überdauern die verschiedenen Wechsel dieses Körpers. Mein spiritueller Meister hat hierfür einmal einen einfachen Punkt oder ein einfaches Beispiel gegeben, was sich lohnt, näher zu betrachten. Wenn wir zum Beispiel, sagen wir mal, einen Menschen aus unserer Kindheit sehen, mit dem wir im Sandkasten groß geworden sind, oder ein Nachbarskind vielleicht, und dieses Kind kommt so nach 20 Jahren auf einer langen Reise wieder zurück in die Schweiz und kommt vielleicht noch zu Hause, klingelt, gibt ein die da gekommen ist, die wir in unserer Kindheit gekannt haben und mit der wir in der Sandburg, Sandkiste, die Sandburgen gebaut haben. Der Körper hat sich ganz sogar verändert, aber die spirituelle Seele oder die Person ist die gleiche geblieben. Das zeigt uns, dass der Mensch an und für sich nicht sein Körper ist, der sich verändert und von Kindheit zu Jugend und zu Alter wächst, sondern eben diese spirituelle Seele, die sich nicht verändert. Dieser spirituelle Wesenskern, diese eigentliche Person. Materialismus verändert sich immer, der Körper verändert sich, die Frisuren verändert sich. Das stelle ich immer fest, wenn ich nach einiger Zeit wieder in die Schweiz komme und alte Bekannte sehe, die eine, wieder die Haare mal wieder gefärbt haben oder mal so gemacht haben oder so oder so. Das Materielle verändert sich, aber die Person oder sagen wir mal die spirituelle Seele ist von diesen Veränderungen ausgenommen. Sie ist immer die gleiche und sie wird auch zur Zeit des Todes, wenn der Körper von uns wegfällt, die gleiche sein. Die ewige Seele, die von Geburt zu Alter und zu Tode ständig wandert. So, wenn diese spirituelle Seele in spirituellen Tätigkeiten sich beschäftigt, dann ist es ja, sagen wir mal, da ist das Leben richtig genutzt. Wir sollen in unserem Leben es lernen, die spirituellen Tätigkeiten, die Tätigkeiten unserer eigenen Natur, unserer Seele, mehr Priorität zu geben, mehr Aufmerksamkeit zu geben. Wir sollten das tun in unserer Zeit, was wichtig ist. Einer meiner sehr guten Freunde hat einmal eine Vorlesung gegeben. Wir waren da ungefähr 500 der Mönche und auch Freunde, zwar in Slowenien. Er sah wohl, dass wir nicht mehr so aufmerksam waren und sagte dann plötzlich, jetzt ist die Zeit für einen Quiz gekommen. Wir nahmen ein schon vorher vorbereitetes Aquarium, stellte es auf den Tisch und fing an, vor unseren Augen das Aquarium mit faustgroßen Steinen zu füllen. Bis es voll war. Dann guckte er sich in der Runde um, so wie ich jetzt, und fragte, ist das Aquarium voll? Ich kann mich erinnern, wir waren alle ein bisschen missmutig, wie so ein Wechsel in der Atmosphäre. Wir sagten, ja, wieso? Und mein Freund lachte nur ein bisschen schelmisch und holte dann unter dem Tisch, unter dem Tischvorhang, einen Eimer mit so kleinen Kieselsteinen hervor. Er schüttelte den auf die Steine und fing an, das Ganze so zu schütteln. Die Steine fielen dann an den großen Steinen vorbei, füllten die Zwischenräume auf, bis das Aquarium voll war. Schaute er wieder um und sagte, ist das Aquarium jetzt voll? Die intelligenten Leute uns sagten, wahrscheinlich nicht. Holten wieder stillschweigend Eimer mit Sand voll, füllt das Ganze mit Sand und das Aquarium war also dann randvoll mit Sand und fragte wieder, ist das Aquarium jetzt voll? Und ich kann mich noch deutlich daran erinnern, wie aus einer Stimme riefen wir alle, nein, es ist nicht voll, ohne zu wissen, was jetzt kommt. Ja. Könnt ihr euch vorstellen, was jetzt noch kommt? Was? Genau. Du bist sehr intelligent. Ich hatte das damit nicht gerechnet. Also das war Wasser, das hatte ich, das war Wasser. Ich schüttelte das dann mit Wasser voll, es war dann wirklich voll und dann sagte er, gut, was ist der Punkt? Wir haben dann alle schwer nachgedacht und dann hat er, dann wollte ich was sagen und ich habe aber lieber nichts gesagt, weil ich so immer das Falsche sage bei solchen Sachen. Mein Nachbar sagte, was ich sagen wollte. Er sagte, ja, das zeigt eigentlich, dass im Leben immer noch Raum ist. Raum, den wir nicht richtig genutzt haben. Genauso wie in dem Aquarium immer noch ein Zwischenraum war, den man mit Kieselstein Sand schließlich Wasser füllen kann, so haben wir im Leben immer noch Zeit, noch etwas dazu zu tun, noch das Leben noch anders auszufüllen, noch erfüllter zu machen. Ich schaute dann auf meinen Freund. Mein Freund lächelte so richtig und sagte, genau das ist nicht der Punkt. So zu denken ist die Krankheit des Westens. Der Westler macht so viel, nimmt dann noch das dazu, und dann schaut er noch Fernsehen, und dann geht er ins Kino noch, und dann geht er, ach, so fängt er noch eine neue Freundschaft an, und macht einen Zusatzjob, und kauft sich einen neuen japanischen Roller, und auch noch, also er benutzt die ganze Zeit und alle Zwischenräume und füllt sich aus und leidet fürchterlich unter Stress. Der Punkt ist, den ich zeigen wollte, dass man das Wesentliche in seinem Leben zuerst erledigen soll. Und dann übersetzte er sein Beispiel. Er sagt, es ist genau wie bei dem Aquarium. Ich musste die großen Steine zuerst in das Aquarium reintun. Hätte ich das Aquarium zuerst mit Kieselstein gefüllt oder mit Sand gefüllt, wäre niemals mehr Platz gewesen für die großen Steine. Versteht ihr, wenn das Aquarium, wenn er das voll gefüllt hätte mit Kieselstein, da wäre kein Platz für die großen Steine mehr gewesen. Er musste erst die großen Steine reintun und dann konnten sich die Kieselsteine da und der Sand und das Wasser drumherum auch noch irgendwie konnten Platz finden dort. So ist es im Leben. Man muss im Leben sich auf das Wesentliche konzentrieren. Wenn man immer diesen unnötigen Kleinkram macht, der einen wirklich nicht interessiert oder der vielleicht andere interessiert, aber mich selber nicht interessiert, dann komme ich niemals zu dem wesentlichen Weg. Wenn man zum Beispiel immer am Telefon erreichbar ist, dann hängt man den ganzen Tag an seinem Handy und jeder will was von einem und es ist wirklich nicht so wichtig. Man muss irgendwann mal das Handy ausschalten und sagen, so, jetzt tue ich die Sachen, die wirklich wesentlich sind. Nicht? Oder es gibt so viele Zeitstehler in dieser Welt. Man hat mal, vielleicht kennen einige, da gab es mal so ein Buch oder so ein Film, ich weiß nicht mehr genau, wo so Zeitdiebe rumgehen und Zeitstehler. So gibt es auch in unserem Leben so viele Dinge, die eigentlich unwesentlich sind. Moden, wie man auf andere wirkt, das Fernsehprogramm, also was der einäugige Guru spricht, wir tempeln in den Fernseher scherzhafterweise den einäugigen Guru. Der redet so viele Sachen, die nicht wichtig sind, letztendlich. Und man ärgert sich, dann hat man zwei Stunden wieder so einen doofen Film gesehen und der hat wirklich nichts, aber auch gar nichts für den eigentlichen Fortschritt im Leben zu tun. Oder zeitraubende Gespräche, die sich immer wieder im Kreise drehen und nicht wirklich nutzbringend sind für einen selber, sind auch Zeitdiebe. Ich glaube, jeder hier weiß von den Zeitdieben im eigenen Leben einen Roman zu schreiben. Deswegen ist es wichtig, wenn man mit dem Begriff Zeit auf philosophische oder sagen wir mal auf spirituelle Weise umgeht, sich wirklich die Frage zu stellen, was ist für mich wesentlich? Was sind die großen Steine in meinem Leben? Wir sind alle Experten in den kleinen Steinen, die sich uns so aufdrehen. Aber haben wir schon für uns die Frage geklärt, was wirklich von Wichtigkeit ist, von wesentlicher Natur? Die vedischen Schriften oder die Schriften unserer Tradition machen uns darauf aufmerksam, dass eben materielle Tätigkeiten nicht wirklich wichtig sind. Sie sind vergänglich. Nur für kurze Zeit haben sie Bestand. Aber spirituelle Tätigkeiten sind von ewiger Natur. Und je mehr wir uns mit spirituellen Tätigkeiten befassen, desto näher kommen wir dem Wesentlichen und desto mehr gelingt es uns, die großen Steine in unserem Leben unterzubringen. Jemand, der das kann, die großen Steine im Leben unterbringt, wird immer sehr zufrieden sein und niemals in diesen unnötigen Stress geraten. Jetzt will ich euch was sagen, was Goethe dazu sagt. Goethe hat gesagt, also ihr seid verziehen, dass ich ihn hier zitiere, aber vielleicht würde er sich wohlfühlen in unserer spirituellen Runde heute. Dinge, die am wichtigsten sind, sollten niemals ab abhängig sein von Dingen, die weniger wichtig sind. Also man wird nur das erreichen, dass man Dinge, die am wichtigsten sind, mehr unabhängig macht von den Banalitäten des Lebens, wenn man ganz konsequent diese großen Steine identifiziert und unterbringt. In Indien wird spirituelle Philosophie sehr oft mit kleinen Lehrgeschichten vermittelt, die einen tiefen spirituellen Gehalt haben. Und ich möchte euch an dieser Stelle gerne eine solche Geschichte erzählen, die meinen Punkt illustrieren soll, dass spirituelle Tätigkeiten eben von wichtiger Natur sind, weil sie sich auf die ewige Seele beziehen. Während materielle Tätigkeiten oft sehr banal sind und nicht den Fest standhalten, dass sie wirklich wesentlich sind. Und es gab einmal einen Brahmana. Brahmana sind so die indischen Schriftgelehrten, man nennt sie auch Pandits, der sein Dorf verlassen hatte, weil er sich ein besseres Dorf zum Leben aussuchen wollte. Und er war jetzt auf Wanderschaft und kam an ein idyllisches Dorf. Ja, dachte so bei sich, dieses Dorf ist vielleicht gut geeignet, meine nächste Heimat zu werden. Am Dorfeingang dann sah etwas, was ihn völlig schockierte. Es sah so ähnlich aus wie ein Friedhof. Das heißt, er sah Steine und da waren Namen eingesetzt. Gopal, er lebte 2 Jahre. Indira, sie lebte 1 Jahr und 9 Monate. Shamila, sie lebte 2 Jahre und 1 Monat. Gopal, sie lebte, er lebte 2 Jahre und 3 Monate. Und Markus, das ist ein schöner Schweizer Name, oder man könnte auch sagen, Helmi ist auch ein schöner Schweizer, nehmen wir mal Helmi. Helmi erlebte 1 Jahr und 8 Monate. Als der Brahmana oder der Pandit diese kurzen Lebensspannen las, 2 Jahre, 1,9, 2,1 Jahre, war er schockiert. Er dachte, er sei in das Dorf des Todes gegangen. Hat er das im Buchstaben? Er wurde dann von den Dorfleuten doch begrüßt und gab abends eine Vorlesung, so wie ich jetzt eine Vorlesung gab, zu der sehr viele Leute kamen. Es war brechend voll. All die Leute waren mit einem Notizbuch gekommen und machten eine Eintragung. Ich möchte euch ein bisschen aus dem Leben eines Vortragsgebenden erzählen. Hier muss ich euch mein falsches Ego ein bisschen bekennen. Man ist sehr froh, wenn Zuhörer Zuhörer sind. Mit anderen Worten, wenn sie zuhören und wenn das ihnen wichtig ist, was man zu sagen hat und sie vielleicht sogar Notizen machen. Und der Pandit war also sehr in seinem Ego aufgebaut, als jeder kam und eine Notiz in sein Buch machte. Aber obwohl die Leute so interessiert waren, beschloss er am nächsten Morgen ganz früh schon aufzubrechen, um auf alle Fälle diesem Dorf des Todes für immer den Rücken zu kehren. Gab also die Vorlesung zu Ende, nahm dann eine eher unruhige Rast und morgens, es war so 5.30 Uhr vielleicht, stand er früh auf, um fluchtartig das Dorf des Todes zu verlassen. Auf der Straße traf er einen Mann und er sagte, du hast ihn gut gesprochen gestern, warum willst du jetzt schon weggehen, könntest du nicht noch heute Abend eine zweite Vorlesung geben, das Dorf würde sich unglaublich freuen. Und du hast auch noch gar kein Frühstück gehabt. Bleib doch. Töft man, sagt man in Norddeutsch. Und jetzt mal. Töft man. Setz dich hin. Bleib bei uns. So, der Mann sagte, nein, ich bleib keine Stunde länger. Ich will hier vor die Sonne hochsteht aus diesem Dorf raus. Warum, sagte der Dorfbewohner zu ihm. Ja, sagte der Mann, weil hier jeder so früh stirbt. Wieso stirbt hier jeder früh. Ich lebe doch noch und mein Vater lebt noch und hat alle Zähne. Oh, sagte der Brahmana, aber ich habe doch da euren Friedhof gesehen. 2 Jahre, 1,9 Jahre, 2,1 Jahre und Helmi lebte nur 1,8 Jahre. Sagte der Mann, du hast es missverstanden. Hier in diesem Dorf messen wir unser Leben nach den großen Steinen. Mit anderen Worten, wir messen unsere Lebenszeit nach der Zeit, die wir mit wesentlichen, das heißt mit spirituellen Tätigkeiten ausgenutzt haben. Wenn man so täglich zu einer Vorlesung kommt, die vielleicht die über spirituelle Dinge geht, und zum Singen der heiligen Namen kommt, und dann 88 oder 90 Jahre alt wird, dann hat man insgesamt so 2,1 Jahr gelebt. Versteht ihr, wie die das messen? Interessant, ne? Ja. Die zählen nur das Wesentliche. In diesem Dorf haben sie nur die großen Steine, das heißt spirituelle Tätigkeit gemessen. Anderen haben sie überhaupt gar keinen Wert im Buch ihres Lebens beigemessen. So, ich möchte euch zum Schlusswort ein bisschen über diese spirituellen Tätigkeiten aus der Bhagavad Gita vorlesen. Das ist ein Text, der sich über Selbstverwirklichung, der sich um Selbstverwirklichung dreht. Die Vollkommenheit der Selbstverwirklichung, das wird ein bisschen kompliziert sein, also da muss man ein bisschen sich konzentrieren. Die Vollkommenheit der Selbstverwirklichung ist dadurch charakterisiert, dass man die Fähigkeit erlangt, durch den reinen Geist das Selbst zu sehen und im eigenen Selbst Freude und Zufriedenheit zu genießen. Das heißt in einfachen Worten, dass ein spiritueller Mensch völlig unabhängig von äußeren Umständen, wie zum Beispiel Geld oder Ansehen in der Gesellschaft und sexuelle Freude und so weiter, wert, sondern im Selbst, das heißt in der ewigen spirituellen Seele, Freude und Zufriedenheit genießt. Solch ein selbstverwirklichter Mensch ist wirklich ein wirklicher Selbstversorger. Er ist nicht abhängig von äußeren Dingen, sondern im Selbst ruhend. In diesem freudvollen Zustand erfährt man grenzenloses transzendentales Glück, das durch transzendentale Sinne wahrgenommen wird. So verankert weicht man niemals von der Wahrheit ab. Und wenn man diese Stufe erreicht hat, ist man überzeugt, dass es keinen größeren Gewinn gibt. In einer solchen Stellung gerät man niemals, nicht einmal inmitten der größten Schwierigkeiten, ins Wanken. Dies ist in der Tat wirkliche Freiheit von allen Leiden, die aus der Berührung mit der Materie entstehen. Anders ausgedrückt, jemand, der sich um die ewige Seele kümmert und diese Verbindung mit Krishna erreicht, im reinen Krishna-Bewusstsein, wird verbunden sein mit dem ewigen Leben schon hier in der materiellen Welt. Solch ein Mensch steht über den Dingen und wird auch nicht durch die Dinge ins Wanken gebracht. Eigentlich ist das Vorrecht von uns allen, denn, so sagen die Vedas, jeder von uns ist eine spirituelle Seele, die jetzt im Augenblick in gewissen Verkleidung steckt. Ihr kennt bestimmt die Zwiebelgleichnis. Um die Zwiebel sind so viele Zwiebelschalen arrangiert. Und innen drin ist dann der Wesenskern. So sind wir alle spirituelle Teile, ewige Teile Gottes. Auf dieser Ebene sind wir auch Brüder und Schwestern, dieser spirituellen Ebene. Aber im Augenblick tragen wir so viele Masken, zum Teil sehr komplizierte Rollen und Masken, die wir haben, die nichts mit dem eigentlichen Selbst zu tun haben. Ich möchte jetzt gerne meine Vorlesung dem Ende entgegenführen, indem ich euch ein Beispiel aus den vedischen Schriften gebe, für jemanden, der seine Zeit auf spirituelle Art und Weise genutzt hat. Dies war ein Raja. Raja heißt ein König, der gleichzeitig auch ein Weiser war. Er war also ein Top-Politiker, wenn man so will, wie Bill Clinton. Oder ich weiß nicht, wie die hier heißen in der Schweiz, die Top-Politiker. Herr Williger, ja. Und so weiter. Normalerweise haben diese Leute ziemlich viel zu tun. Normalerweise, wir nehmen jetzt mal, ich kenne sie nicht und deswegen möchte ich die auch nicht in irgendeiner Weise kommentieren. Die Person, die ich heute vorstellen möchte, war also der Kaiser Amberich. Ich hatte gesagt, sie sei ein König, das ist unrichtig, ist ein Kaiser sogar. Und es gibt Beispiele in den Schriften, wie er seine Zeit benutzte. Hört bitte mal, was der trotz seines vollen, sagen wir mal, materiellen Zeitplans an großen Steinen in seinem Leben unterbrachte. Ich zitiere jetzt, ich habe mir das hier notiert. König Amberich, oder Kaiser Amberich, beschäftigte seinen Geist damit, immer über den Höchsten zu meditieren. Er beschäftigte seine Worte damit, die transzendentalen Eigenschaften des Herrn zu beschreiben. Und er beschäftigte seine Hände damit, den Tempel des Herrn zu mobben, also auszuwischen. Seine Ohren beschäftigte er damit, über Krishna zu hören und seine Augen darin, die wunderschöne Form Krishnas zu betrachten. Mit seiner Nase roch er die Blumen, die zum Herrn geopfert waren, und seine Zunge setzte er ein, indem er die Speise zu sich nahm, die dem Herrn dargebracht wurde. Seine Beine beschäftigte er darin, zu den Pilgerorten und Tempeln des Herrn zu reisen, und seinen Kopf benutzte er damit, ehrerbietend zum Herrn darzubringen. Seine Wünsche setzte er ein, die Mission des Herrn zu erfüllen. So waren also, können wir sehen, alle Sinne von Amberich Maharaj, der ganze Körper, ja, die ganze Person eigentlich auf der spirituellen Ebene beschäftigt. Sicherlich wird er irgendwann mal gegessen haben und sich angekleidet haben und Telefonanrufe gab es da noch nicht, die er beantworten musste, aber eben seine Regierungsämter wird er wahrgenommen haben. Aber sein Leben fällt auf in seinem Leben, dass er die wichtigen, das heißt die spirituellen Dinge getan hat. Ich möchte euch alle auf euch eigene Weise inspirieren, euch darüber einmal Gedanken zu machen, wie ihr die Zeit eures Lebens, die ihr rasch vergeht, in Form der Minuten und Stunden, die vorbei eilen, und Jahre und Jahreszeiten, wie ihr diese nutzen könnt, um euch mit essentiellen, das heißt spirituellen Tätigkeiten zu beschäftigen, die etwas mit euch zu tun haben, der spirituellen Seele und eurer ewigen Verbindung mit Gott und mit Krishna. Ich kann euch garantieren, in dem Augenblick, wo ihr bewusst anfängt, die großen Steine in das Aquarium eures Lebens zu füllen, die wichtigen spirituellen Tätigkeiten zu tun, werdet ihr sehr, sehr zufrieden und auch sehr, sehr ruhig und sehr, sehr glücklich werden. Das ist eine unglaubliche Kraft, dieses Prinzip. Ich könnte mir auch gut vorstellen, wenn ihr eure Freunde trefft oder Bekannte, Skeptiker, obwohl ich dachte, ich war im Tempel und habe da was über diese großen Steine gehört, dieses Aquarium voll, die darüber spricht, könnt ihr wahrscheinlich alle Menschen irgendwo berühren können, denn jeder weiß, dass er intuitiv ich sagen, dass wir jetzt zum nächsten Teil des Programms übergehen. Wir haben für euch alle ein großes Festmahl vorbereitet. Ein Krishna-Prasada-Festmahl. Das werden wir außerhalb nehmen. Wir haben die Töpfe schon da oben auf der Treppe vorbereitet. Ihr könnt sehr gerne gehen. Da wird ein großer Andrang sein. Das ist immer so. Könnt euch aber noch wohlfühlen im Tempel, vielleicht alles anschauen, Gespräche mit den Devotees führen. Und wir werden auch noch ein bisschen Musik vielleicht im Tempel weitermachen. So dass ein bisschen die spirituelle Stimmung aufrechterhalten bleibt. Wer das erste Mal da ist und ein bisschen tiefer ins Krishna-Bewusstsein hereinschauen möchte, wir haben auch viele Bücher übersetzt, wo noch mehr von dieser wunderbaren Philosophie enthalten ist. Alles Gute für eure spirituelle Entwicklung und Hare Krishna! Hare Krishna.